Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, einem Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle Hörer hier zur 12. Ausgabe unserer Interviewreihe rund um Organisationen und ihre Hintergründe, ihr gesellschaftliches Engagement, Personen und ihre Motivationen. Wir versuchen hier immer sehr unterschiedliche Themen aufzugreifen, so auch heute, und ich freue mich heute als Gesprächspartner zu begrüßen Herrn Götz Werner. Schönen guten Tag, Herr Werner.
Guten Tag, Herr Pritlaff.
Freut mich sehr, dass das hier heute geklappt hat. Sie sind verschiedenes gewesen. Vor allem.
Ich bin ja auch schon 65 Jahre, ne?
Sie sind schon eine Weile unterwegs, ja. unter anderem sind Sie Leiter des Instituts für Entrepreneurship an der Universität in Karlsruhe, was sich als interfakultativ bezeichnet. Das werde ich gleich nochmal hinterfragen. Aber Sie sind auch Gründer und sichtbarste Person einer Initiative, die unter dem Namen Unternimm die Zukunft unterwegs ist, die sich vor allem eben für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens und einer geänderten Konsumsteuer einsetzt. Als Vertreter dieser Bewegung sind Sie ja auch schon sehr bekannt. Darum soll es hier auch unter anderem gehen, aber nicht unbedingt primär und auch nicht ausschließlich. Sie sind natürlich auch Aufsichtsrat, Gründer auch und langjähriger Geschäftsführer von der Drogeriemarktkette DM, die so mit ihrer Art und Weise, Wirtschaft zu betreiben, sehr auffällig geworden ist. Das hat ja auch den einen oder anderen Preis eingeholt und wird auch immer wieder breit diskutiert. Dahinter steht halt ein anderer Umgang mit Wirtschaft und mit Unternehmertum. Und darüber würde ich auch ganz gerne erstmal einsteigen, um mal so ein bisschen zu hören, was kann denn die Rolle der Wirtschaft sein, wenn es darum geht, gesellschaftliche Prozesse auch zu verändern, zu beeinflussen? Was ist die Rolle des Staates auch in diesem Kontext? Da muss ich gleich mal einhaken. Institut für Entrepreneurship. Entrepreneurship ist natürlich auch ein irres Wort, irgendwie mit seinem französischen und englischen.
Ja, es ist eigentlich am meisten im englischen Raum wird es verwendet, obwohl es französisch klingt. Mhm. Der Entrepreneur ist eigentlich der Unternehmer,
ja,
der Dinge unternimmt, der Dinge neu beginnt. Ich möchte mal sagen, der Unternehmer im schumpeterschen Sinne. Und man kann schön differenzieren, da gibt's auch ein englisches Bonmot dazu, was der Unterschied ist zwischen einem Entrepreneur und einem Manager. Ne? Da sagt der Engländer, der Manager to do the things right, mhm, und der Entrepreneur to do the right things. Mhm. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen Entrepreneur und Manager, und das an der Universität Karlsruhe vor knapp 10 Jahren dieses Institut und diesen Lehrstuhl sozusagen eingerichtet wurde, kommt eben aus der Idee heraus oder aus der Erkenntnis eigentlich heraus, dass die Studenten, die dort in sehr stringenten Fachdisziplinen ausgebildet werden, nehmen Sie Informatik, Physik, Chemie, Architektur, ist ja die älteste deutsche technische Hochschule, dass die ja dann, wenn sie später dann nach der Universität sozusagen mit diesem angesammelten Fachwissen in die Gesellschaft gehen, dass es dann natürlich darum geht, ja, wie bringt man dann dieses Fachwissen sozusagen auch auf die soziale Straße, ne? Also, ja, wie bringt man diese PS auf die Straße? Und da gehört dann eben mehr dazu, als nur sich gut mit Statik, gut mit Chemie, mit Informatik auszukennen, sondern da gehören dann auch Fähigkeiten dazu, die mit urunternehmerischen Fähigkeiten zusammenhängen. Und die Studenten belegen dieses Fach als ein Wahlpflichtfach 2 Semester lang. Und ich habe das Vergnügen, da seit 6 Jahren.
Also es ist sozusagen eine Ergänzung zu anderen Studiengängen.
Ja, es ist eigentlich einfach ein Blick sozusagen zu sagen, was heißt es dann später zum Beispiel, ein selbstständiger Ingenieur zu sein, oder viele Studenten, gerade in der Informatik, die sind sehr bald mit kleinen Software-Schmieden unterwegs, oder ein Architekt, denken Sie an diese ganzen Berufe, die daraus entstehen. Und wie werden die dann in der Gesellschaft wirksam? Und dazu muss man eben mehr wissen, wie sich mit Statik auszukennen, sondern muss ich fragen, ja, was heißt denn eigentlich Gesellschaft? Was heißt in der Gesellschaft tätig werden? Was heißt es, in der Gesellschaft tätig werden und dabei für andere leisten? Das ist ja das, was unsere unsere Wirtschaft. Ne? Also Wirtschaft könnte man in dem Kontext oder muss man in dem Kontext definieren als das Miteinander füreinander leisten. Ne? Also man schließt sich mit anderen zusammen, damit haben sie schon ein Problem, ein hochinteressantes soziales Problem. Ne? Wie bildet man eine Gemeinschaft? Und diese Gemeinschaft, die arbeitet aber nicht für sich, sondern die arbeitet dann für andere. Also das Miteinander füreinander leisten, das ist eigentlich die zutreffende Beschreibung von Wirtschaft.
Was muss man denn dann, also ich meine, was wird dann den Studenten beigebracht? Was sind denn diese Dinge, die man verstehen muss?
Und ja, unser Curriculum, was über diese zwei Semester geht, hat im ersten Semester das Unternimm dich selbst und im zweiten Unternimm für andere. Und das heißt dann in der Folge, Unternimm damit die Zukunft. Ne? Also wenn der Mensch muss erstmal in der Lage sein, sich selbst zu unternehmen, also die sich die Frage stellen, ja, was ist denn eigentlich was habe ich vor im Leben, vereinfacht gesagt.
Ja.
Was für eine Biografie möchte ich schreiben? Ne? Wo ist eigentlich mein biografischer roter Faden? Wie enthülle ich sozusagen das Bild, was mal vor mir gestanden hat, als ich auf die Erde gekommen bin? Ne? Und diese Einsicht ist wichtig, den jungen Menschen mal zu vermitteln, die ja in dieser Situation gerade am Übergang sind von der Fremderziehung zur Selbsterziehung. Ne? Also ich nehme sozusagen meine eigenen Zügel in die Hand. Und jemand, der sich nicht selbst erziehen kann, der nicht sich selbst unternehmen kann, der kann auch für andere vielleicht was unternehmen. Also könnte man auch abgekürzt sagen, wie werde ich ein Lebensunternehmer? So gesehen sind wir ja alle Menschen Lebensunternehmer. Ne? Nämlich der Mensch, der wird zwar formal als Mensch geboren, aber was er mal für ein Mensch wird, das stellt sich erst heraus, wenn das Leben vorübergegangen ist. Ne? Und diese Fragestellung, dass der Mensch eben kein determiniertes Reizreaktionswesen ist, sondern dass der Mensch eben ein Wesen ist, was ergebnisoffenes Entwicklungswesen ist, ne? Was sozusagen sein Leben zu gestalten hat. Das ist eine ganz grundlegende Frage für eine Gesellschaft, für eine soziale Gesellschaft und wird natürlich ganz, ganz notwendig in einer Gesellschaft, die darauf angewiesen sind, dass immer andere tätig werden, weil ja nie jemand für sich leistet.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, definieren Sie eigentlich das Unternehmertum sehr viel mehr über das Individuum als über das, was man normalerweise mit Unternehmen vielleicht primär assoziieren würde, die Firma, der Konzern, die große Gemeinschaft?
Ja, aber die große Gemeinschaft wird ja, wenn man die so definiert, dann gerät man leicht in Gefahr zu übersehen, dass es auf den Einzelnen drauf ankommt. Menschen machen die Gesellschaft, Menschen machen Märkte, ne? Menschen gestalten das. Ne? Also hier, es gibt nichts auf der Welt, was von Menschen gemacht ist, wo nicht einzelne Menschen Verantwortung tragen. Ne? Mhm. Auch wenn man neigt dazu, sich hinter irgendeiner Firma, hinter einer Institution oder hinter einer Ideologie vielleicht sogar zu verstecken, aber es sind immer die Menschen.
Was könnte denn so ein Beispiel sein, was man anders macht, als man, wenn man jetzt an Ihrem Curriculum teilgenommen hat? Was würden Sie denn sich erhoffen, was konkrete Auswirkungen wären dessen, was man dort gelernt hat?
Ja, die konkrete Auswirkung ist, und das ist auch Aufgabe einer Universität, eines Studiums, dass man sich bewusst macht, wie die Dinge zusammenhängen. Also wir lernen erstmal, um die Welt zu verstehen, ne? Um die Gesellschaft zu verstehen. Und je besser wir die Gesellschaft verstehen, je besser wir das Menschsein verstehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wenn wir dann tätig werden, gestaltend tätig werden, also wenn wir dann in der Welt arbeiten, ne? Also erst müssen wir mal die Welt verstehen und dann arbeiten wir in der Welt. Und es ist auch naheliegend, dass man immer nur den ranlassen sollte, der auch was von der Sache versteht. Ne? Mhm. Und wenn man das im Bewusstsein hat, dann kann man dann einfach... wird man dann besser arbeiten, was dann auf den Einzelnen zukommt später. Das ist, aber das ist sozusagen Grundlagenfähigkeit, Grundlagenwissen, Grundlagenverständnis und eigentlich wird angeregt, dass man das mit seinem Denken ergreifen kann.
Sie haben ja selber eine lange Karriere, auf die Sie zurückblicken können und haben den DM-Drogeriemarkt, die Kette, gegründet, 1973, mittlerweile ein sehr großes Unternehmen, einer von den drei großen Drogeriemärkten, die wir so in Deutschland üblicherweise kennen und besuchen. War das für Sie von Anfang an eigentlich sozusagen das Leitmotiv oder ist das etwas, was über die Zeit eine Erkenntnis ist, die gereift ist aus dem, was Sie sozusagen in der Wirtschaft real, womit Sie konfrontiert waren?
Ja, ich denke, es ist so, und ich sage das auch immer, ein Mensch, der arbeitet, kann gar nicht verhindern, dass er dabei was lernt. Und natürlich, als 29-Jähriger damals einen Laden aufgemacht habe, da wollte ich eigentlich nur zeigen, dass so ein Laden funktioniert. Dass eine Idee für die Veränderung der Drogerie, die schon mein Urgroßvater betrieben hat, dass das notwendig ist und dass das auch realisiert in der heutigen Zeit. Die Drogerie war damals eine abschmelzende Branche und brauchte sozusagen eine Erneuerung. Und dabei habe ich dann erfahren, dass man eben auch mehr wissen muss, als wie man Drogerieartikel verkauft. Sondern dann, wenn man dann Erfolg hat, und Erfolg heißt ja deswegen Erfolg, weil er Folgen hat, dann hat es zur Folge, dass daraus jetzt eine Gemeinschaft entsteht, dass man dann eben auch sich die Frage stellen muss, was bildet dann eigentlich die Gemeinschaft? Und das hat dann so langsam angefangen, immer je größer das Unternehmen geworden ist, desto mehr hat sich diese Frage aufgedrängt. Und wenn ich das jetzt heute so beschreibe, dann kann man eigentlich sagen, wenn man Erfolg hat, dann wächst einem der Erfolg über den Kopf. Und man muss sozusagen wieder nachkommen mit seiner geistigen Einstellung. Man muss sozusagen den Zuwachs, den so ein Unternehmen dann bekommt an Komplexität, also an Größe, dass man den auch wieder bewusstseinsmäßig durchdringt. Der Komplexitätszuwachs ist eine automatische Folge des Erfolges, aber dass das Bewusstsein auch dem folgen kann, also dass man sozusagen wieder über den Tellerrand schauen kann, das ist eine permanente Anstrengung. Und genau aus dem Grund übrigens tun viele Pioniere, kann man beobachten in der Geschichte, kommen da nicht weiter mit ihrem Unternehmen. Weil man immer meint, man könnte mit den Erfolgsrezepten von heute auch die Probleme von morgen lösen.
Aber ist das nicht eine reine logistische Leistung, die jetzt sozusagen gar nichts mit der Gesellschaft zu tun hat?
Doch, ganz viel, weil die Gesellschaft, das Unternehmen befindet sich ja mitten in der Gesellschaft und hat ja mit der Gesellschaft zu tun. Ne? Also das Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es auf die Bedürfnisse der Menschen in der Gesellschaft reagiert. Und die Menschen, die im Unternehmen tätig sind, die können auch nur dann erfolgreich sein, wenn das Unternehmen die Rahmenbedingungen schafft, dass die Menschen, die dann in dem Unternehmen tätig sind, dass die sich für das Unternehmen einsetzen, sich interessieren, sozusagen ihre Initiative ins Unternehmen einbringen und sich auch dort ausdrücken können. Also sozusagen einen Arbeitsplatz finden. Ne?
Ja.
Ein Arbeitsplatz, wo sie die Welt gestalten können. Und auch die Lieferanten von so einem Unternehmen, die müssen sagen, naja gut, das Unternehmen, da wollen wir dabei sein. Das macht Sinn. Und auch die Banken, die uns Kredit geben, die müssen sagen, ja, das macht Sinn. Und auch die Vermieter, wo wir Ladenlokale anmieten wollen, die müssen sagen, naja, wenn ich den als Mieter habe, das macht Sinn. Für meine, also letzten Endes geht es darum.
Was macht denn Sinn?
Ja,
in der Wirtschaft wird Sinn in der Regel eigentlich eher, das bringt mir Geld, definiert.
Ja, das ist, man kann da leicht zu Vereinseitigungen kommen. Aber die Unternehmen sind erfolgreich, die diese Sinnfrage eigentlich in mannigfaltiger Weise beantworten. Für Kunden, für Mitarbeiter, für Lieferanten, wie ich es eben schon erzählte. Ne? Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, dass man diese, also to do the things right. Ne? Also Dinge tun, wo andere sagen, Donnerwetter, das hätte ich auch so gemacht. Da kommt es mir auch drauf an.
Können Sie mal ein Beispiel nennen aus Ihrer Erfahrung? Ich meine, es wird ja sicherlich irgendwann mal so einen Punkt gegeben haben, wo Sie festgestellt haben, hier machen wir irgendwie alles falsch.
Ja, dann wird es Zeit, das muss ändern. Ne? An diese Stelle kommen Sie immer, ne? Kommen Sie immer wieder, weil Sie das, was Sie erfolgreich gemacht haben, je länger Sie das versuchen zu wiederholen, desto und nicht bemerken, dass sich die Welt drumherum verändert, dann werden Sie bald merken, das greift immer so.
Was war denn sowas, was Sie mal geändert haben, was wirklich auch einen entscheidenden Punkt war?
Also da muss ich Ihnen sagen, Einzelhandel ist Retail ist Detail, ne? Ja. Und das sind lauter Kleinigkeiten. Das sind nicht die großen Würfe, sondern sind sozusagen diese Fähigkeit aus der Situation heraus, den richtigen nächsten Schritt zu machen. Also das ist, und denken Sie, das bitte nicht einfach, ne? Sondern den richtigen nächsten Schritt kann man ja nur machen, wenn man die Orientierung hat, auf die es ankommt. Also wenn Sie diese Zielsetzung nicht haben, dass es immer auf den Kunden drauf ankommt und dass wir immer in einer Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass es eigentlich eine Gesellschaft ist von Fremdversorgern und Fremdversorgten. Dass also immer darauf ankommt, dass man den nicht aus den Augen verliert, für den man eigentlich tätig ist. Und wenn man sich da ablenken lässt, zum Beispiel durch ein hypertrophes Ertragsdenken, ne, dann verliert man leicht den Kunden aus den Augen. Ne?
Also, aber ist das nicht so das normale, der Kunde ist König, Ding? Inwiefern spielt da die Mitarbeiter
eine Rolle? Der Kunde ist König, ist natürlich eine Floskel. Ne?
Ja, ja.
Die Mitarbeiter sind ja schon die ersten Kunden, die man hat. Also in einer arbeitszeitigen Gesellschaft arbeiten sie immer nur für Kunden. Also beim Kunden darf man jetzt nicht mehr den Begriff verengen auf den Kunden, der von draußen reinkommt in den Laden, sondern die ganze Wertschöpfungskette innerhalb eines Unternehmens, noch dazu, wenn es dann so groß ist wie unseres inzwischen, das sind alles Kundenbeziehungen. Ne? Also die eine, ich sage immer bei uns, der Kollege, mein bester Kunde, die Kollegin, meine zuverlässigste Lieferantin. Also egal, wo Sie tätig sind, Sie haben immer welche, die zu Ihnen hinarbeiten, Anführungszeichen Lieferanten, und Sie haben welche, die Ihre Leistung brauchen. Wenn es die nicht gäbe, dann wären Sie überflüssig.
Ihre Mitarbeiter sind sozusagen Ihre eigenen Kunden?
Ja, genau. Und im Unternehmen kann man am besten Kundenorientierung üben. Das wird übrigens sehr, sehr häufig übersehen. Dass mein nächster Kollege ist mein Kunde.
Das heißt auch, Ihre Mitarbeiter sind quasi, nehmen eine Dienstleistung von Ihnen in Anspruch.
Also der Begriff Mitarbeiter ist schwierig. Also ich, Nomen ist Omen, haben ja schon die Römer gesagt. Ne? Also wir versuchen bei uns den Begriff zu pflegen, gar nicht so einfach, Kolleginnen und Kollegen. Ne?
Ja.
Und in dem Moment, wo Sie einen Mitarbeiter haben, da meint man, der arbeitet auf einen zu. Aber gar nicht wahr. Ne? Sie arbeiten immer von sich weg. Also als Vorgesetzter arbeiten Sie eigentlich bei Mitarbeiter mit. Ne? Also Sie unterstützen, dass der Kollege, dass die Kollegin oder der Kollege, dass der seine Arbeit besser machen kann. Und nicht der Mitarbeiter, und deswegen ist der Begriff Mitarbeiter eigentlich so gefährlich, weil jetzt den Eindruck erweckt, der arbeitet für mich. Nein, der hilft mir, dass wir als Abteilung, als Gruppe oder als Arbeitsgemeinschaft besser für andere arbeiten können. Das ist eigentlich ein Perspektivwechsel. Dieses Mitarbeiterdenken, das kommt eben auf der Zeit, wo die Menschen noch sich sehr stark selbst versorgt haben. Also wenn sie sich selbst versorgen, nehmen wir mal auf eigenem Grund und Boden, ne, für ihre Familie sorgen, Landwirtschaft, dann ist sozusagen der Produzent und der Konsument ist eine Person. Mhm. Und in unserer Gesellschaft ist der Produzent und der Konsument nie eine Person, sondern der Konsument kann nur konsumieren, deswegen sind wir eine Konsumgesellschaft. Der Konsument ist angewiesen, dass andere für ihn produzieren und andere sind darauf angewiesen, dass für sie wiederum produziert wird. Also ich habe immer diese beiden Rollen. Einmal bin ich Produzent, leiste ich für andere. Einmal bin ich Konsument, bin ich darauf angewiesen, dass andere für mich leisten. Das ist eine gesellschaftliche Realität, die so beobachtbar ist, ist anders gar nicht beobachtbar, aber nicht so gedacht wird. Das ist eigentlich unser gesellschaftlicher Paradigmenwechsel, der notwendig ist, wenn wir überhaupt unsere gesellschaftlichen Probleme lösen können, im Unternehmen wie in der ganzen Gesellschaft. Und daran merken Sie, wie stark auch das eine mit dem anderen zusammenhängt. Nämlich wir müssen wegkommen von diesem Paradigma, wir arbeiten für uns selbst. Das ist alte Selbstversorgerdenke. Also wir denken dann noch sozusagen wie der Landwirt in den vergangenen 1000 Jahren. Mhm. Und müssen hinkommen zu dieser Fremdversorgungsdenke, die sagt, der Gesellschaft geht's nur so gut, wie andere Initiative hervorbringen.
Das heißt, auch Ihrer eigenen Gesellschaft, also dem Unternehmen, geht es sozusagen auch nur so lange gut, solange die Kollegen diese Initiative mit einbringen.
Unbedingt. Je mehr, also die Aufgabe, das ist die Managementaufgabe im Unternehmen, ist dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen im Unternehmen sich mit ihren Fähigkeiten einbringen wollen und ausdrücken können.
Wie erreicht man das? Ich meine, es klingt ja so, als ob das normalerweise falsch gemacht wird.
Nicht falsch gemacht wird, nicht gesehen wird.
Ja.
Verstehen Sie, ich kann ja nur das machen, was ich schon weiß. Ne? Also was ich im Bewusstsein habe. Ich kann nicht etwas machen, was ich im Bewusstsein habe. Jede Art von Gestaltung hat ihren Ursprung im Bewusstsein. Ne? Das, was anderes können wir nicht machen wie das, was wir im Bewusstsein haben. Also ist es heute eine Regel, die ich immer wieder versuche ins Bewusstsein zu bringen, dass ein Unternehmen führen heute heißt nicht Menschen führen, also zeigen, wo es lang geht, sondern heißt Bewusstsein führen. Mhm. Zeigen, wo es drauf ankommt. Also das erreichen Sie in dem Moment, wo Sie sich lösen von dem, was üblich ist, nämlich dafür zu sorgen, dass alles klappt. Also sag mal, der Umgang mit der Know-how-Frage und das Steigern dadurch, dass man das verändert, indem man zusätzlich und darüber hinaus, aber im Wesentlichen sich mit der Know-why-Frage beschäftigt. Warum machen wir was?
Ja.
Und immer dann, wenn Sie die Warum-Frage stellen, dann entsteht Bewusstsein und dann kommt auch der Einzelne in die Situation, unterscheiden zu können, was ist das Wesentliche für uns, was ist Unwesentliche, auf was kommt es drauf an, was wollen wir eigentlich als Gemeinschaft. Und dann kann er sich auch, dann wird natürlich die Frage deutlich, was haben wir eigentlich für Ziele und wie wichtig sind für uns die Ziele und was machen die Ziele für uns für einen Sinn, was machen die Ziele für unsere Kunden für einen Sinn. Was machen die Ziele, jetzt die ganzen Stakeholders, die ich vorhin genannt habe, was machen die für die für einen Sinn? Und je mehr wir mit dieser Sinnstiftung in der Welt uns deutlich machen, ne? In der Gesellschaft uns deutlich machen, desto eher kommen die Lieferanten zu uns, kommen die Kunden zu uns, kommen die Vermieter zu uns, kommen die Banken zu uns, ne? Kommen andere Menschen zu uns und sagen, jawohl, da möchte ich gerne arbeiten. Also wir haben enorm viel Initiativbewerbung bei uns, weil das die Menschen spüren. Die machen den Unterschied. Ne? Also das ist eigentlich der Gedanke dabei. Und das ist jetzt, je mehr, gerade jetzt wieder zurückkommt auf die Studenten an der Universität, je mehr die sich mit so Gedanken mal beschäftigt haben, dann arbeiten diese Gedanken auch weiter. Ne? Also erstmal für mich selbst, wie werde ich zum Gestalter meiner Biografie? Lebensunternehmer? Wie gebe ich meinem Wesen Ausdruck? Wie lasse ich mich am schönsten beeindrucken, sondern wie gebe ich meinem Wesen Ausdruck? Und dann später, ja, und was heißt das jetzt für eine Gemeinschaft? Also wie sieht es dann aus, wenn ich für andere Unternehme, also wie muss man Gemeinschaften verstehen in ihren Gesetzmäßigkeiten, in ihren sozialen Gesetzmäßigkeiten, um dann auch als Unternehmer erfolgreich sein zu können? Das ist das zweite Semester.
Ist dann diese, ich nenne es mal eine Philosophie, ja, also vielleicht eine sehr, 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 sehr praktische Philosophie. Es sind da ja auch verschiedene Begriffe im Raum. Ich glaube, dialogische Führung ist so ein Begriff, den Sie geprägt haben.
Geprägt wurde, ja.
Oder das Unternehmen geprägt hat.
Ja.
Der also im Wesentlichen davon ausgeht, dass man halt so ein bisschen mit Verständnis und Respekt miteinander umgeht, sage ich mal so ganz frei.
Mehr. Dialogische Führung heißt, dass man auf Augenhöhe kommt mit dem anderen.
Ja.
Also, dass man das Unternehmen nicht als eine hierarchische Struktur ansieht, wo es oben und unten gibt, sondern dass man sich klar macht, und das kann man auch beobachten, Unternehmen sind eigentlich Prozessketten, ne? Die nie von oben nach unten gehen, sondern immer vom Lieferanten zum Kunden. Ne? Und wir sind dazwischen. Wir veredeln sozusagen das, was wir von unseren Lieferanten geliefert bekommen durch unsere Leistung und bringt es dann in eine Form, dass der Kunde darüber verfügen kann. Ne? Also das ist ja die Aufgabe des Handels. Ne? Die Idee des Händlers ist eigentlich, wenn Überfluss und Mangel gleichzeitig auftreten, ist Handeln angesagt. Mhm. Ne? Also Mangel beim Kunden, Überfluss beim Lieferanten. Ne? Und so haben schon die Venezianer gearbeitet und die Fugger und die Welser und also das ist.
Und das ist eine Veredelung. Was wird veredelt?
Ja, es wird eine Leistung dazu addiert. Also der Kunde kann mit der Leistung, so wie sie beim Lieferanten ist, nichts anfangen. Ne? Meistens, weil es viel zu weit weg ist. Ne? Und wir als Einzelhändler, wir sorgen jetzt dafür, dass aus diesem großen Angebot, dass wir dann in Rothenburg oder in Konstanz die Leistung offerieren, die für die Kunden dort auch als hilfreich gesehen werden. Ne? Also wo der Kunde sagt, jawohl, das ist für mich angemessen.
Wie erreicht jetzt dieser Dialog, den Sie führen?
Ja, aber die dialogische Führung, da nochmal auf zurückzukommen. Ja. Und dabei ist es eben notwendig, dass man, wenn das Unternehmen eben eigentlich eine horizontale Struktur hat, ne? Dass man dann nicht mit dem vertikalen Bewusstsein reingeht, also dass man nicht das Unternehmen als mit dem hierarchischen Bewusstsein führt, sondern mit dem Prozessbewusstsein. Und dann ist eben jeder, der im Unternehmen tätig ist, hat dann, egal was für einen Rang, was er für eine Ausbildung, was er für ein Potenzial hat, ist aber im Sinne dieser Prozesskette absolut notwendig. Da gibt es nicht welche, die notwendiger sind wie andere, weil jeder einzelne Prozessschritt wird gebraucht, sonst kommt das Ergebnis nicht zustande. Und dann gibt es eben kein oben und unten, sondern dann muss man miteinander problem, also prozessorientiert kommunizieren. Und das kann immer nur dialogisch sein, ne? Weil jeder gleich wichtig ist. Das ist wichtig. Ne? Die meisten sozialen Gebilde leiden darunter, dass es zu viele gibt, die meinen, sie wären was Besseres. Und zu viele gibt, die meinen, es wär nur das angesagt, was die anderen für richtig halten. Das ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass sozusagen mit sehr viel Eigeninitiative und auch Eigenmotivation die Menschen im Unternehmen tätig werden. Ne? Also dass man Verhältnisse schafft, dass möglichst viele im Unternehmen sich selbst motivieren können. Also dass intrinsische Motivation ausgelöst wird und nicht, dass extrinsische Motivation sozusagen als Erfolgsrezept,
wo man dann mit Motivationstrainern anrückt und sagt, jetzt seid mal motiviert,
richtig,
gefälligst.
Genau. Das ist die große Gefahr. Und dann schneiden sie sozusagen
ins eigene Fleisch.
Ja, und schneiden dem anderen den Weg ab, zu sich selbst zu finden. Mhm. Das ist der Punkt. Ne? Dann haben sie. Es gibt einen schönen Spruch fällt mir an der Stelle ein, gerade von Theodor Storm. Der sagt, den Hengst haben sie unten gesehen, beim Eingang wahrscheinlich. Beim Haupteingang drüben, der heißt, der eine fragt, was kommt danach? Also was ist sozusagen die Folge meines Tuns, was richte ich damit an? Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Der hat sozusagen den Blick zu seinem Vorgesetzten. Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also das Unternehmen wird langfristig, nachhaltig am erfolgreichsten sein, wo viele Freie sind, ne? Die wissen, warum sie das tun. Also die sich die Know-why-Frage beantworten können. Mhm. Je mehr das stattfindet, desto besser.
Man ist also auch ein bisschen auf der Suche nach dem mündigen Kollegen.
Ja, also ich habe auch mal eine Schrift rausgegeben, die heißt Führung für Mündige. Ne? Mhm. Das muss man, Mündige. Ne? Also der Mensch ist sozusagen kein Produktionsfaktor, der nur Kosten verursacht und den man auf Trab bringen muss, ne? Sondern der Mensch ist sozusagen genauso Mensch wie ich. Ne? Also da käme sozusagen das Gleichheitsprinzip der Aufklärung zur Geltung. Ne? Tue ich den anderen genauso anerkennen wie mich selbst? Und bin ich mir auch, habe ich auch die Wertschätzung für den anderen? Auch wenn er die unwichtigen Arbeiten sind immer nur die scheinbar unwichtigen. Ne? Aber wenn sie zu uns in den Laden kommen und dann kommen an die Kasse und man begegnet ihnen dann nicht entsprechend, dann ist unser ganzer Aufwand für umsonst. Ne? Und wenn dort unsere Lernlinge tätig sind in den Filialen, und das ist die Realität. Und da nützt es Ihnen auch nicht, dass ich sage, na, das haben Sie jetzt in Karlsruhe, sind Sie zwar schlecht bedient worden, aber gehen Sie mal nach Konstanz, da haben wir einen super Laden.
Ne? Überall funktionieren.
Das muss überall, an jeder Stelle muss funktionieren. Und das aber heute bei allen Dingen. Ne? Also auch Ihre Produkte, die Sie da verwenden, da muss alles stimmen. Da kann man nicht nur sagen, die sind zu drei Viertel gut. Ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall müssen die stimmen, sonst gibt es hier keine Aufzeichnung. Ja, Sie sind sozusagen Unternehmer, Sie lehren, wie man ein Unternehmen führt oder welche Aspekte es noch dabei gibt. Und jetzt haben Sie diese Initiative gegründet, Unternimm die Zukunft. Ich lese mal schon so ein bisschen zwischen den Zeilen. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen die Entdeckung, was man halt innerhalb eines Unternehmens unternehmen muss, um eben, wie wir das eben besprochen haben, Motivation und Sinnstiftung zu betreiben, weil das dann dazu führt, dass diese Gesellschaft, diese wirtschaftliche Gesellschaft sich quasi selbst am Leben erhält. Und
diese Arbeitsgemeinschaft.
Ja. Mhm. Arbeitsgemeinschaft. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ist die Intention bei Unternehmen die Zukunft im Prinzip die Projektion dieses Modells auf die Gesellschaft als solche jenseits.
Zumindest ist das mein Zugang. Also da, wo die Arbeitsgemeinschaft eingebettet ist, muss man eigentlich sagen. Nicht jenseits, sondern die Arbeitsgemeinschaft steckt da sozusagen mittendrin. Ne? Mhm. Also die die volkswirtschaftliche Dimension, sage ich mal. Ne? Beim Unternehmen haben wir es mit der betriebswirtschaftlichen Dimension zu tun. Und die volkswirtschaftliche Dimension, die ist ja, da ist ja die betriebswirtschaftliche eingebettet. Und auch davon abhängig, wie man jetzt sieht, an der Krise, ne? Mhm. Wie sehr das volkswirtschaftliche eine Rückwirkung hat auf die einzelnen Unternehmen. Und aber man merkt, dass das eigentlich nur eine Vergrößerung des Maßstabs ist. Hm? Mhm. Auch in der Volkswirtschaft leben Menschen. Die Menschen müssen leben können. Da geht es immer um die Biografie. Ne? Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das sind die Fragen, die uns bewegen. Ob uns das mehr oder weniger bewusst ist, ist gar nicht so die Frage. Aber da ist es bei jedem Menschen und gerade bei den jungen Menschen. Und was wir eigentlich tun in der heutigen Zeit ist, wir tun alles, um uns davon abzulenken. Aber diese Fragen brechen immer wieder durch. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie können wir eine Gesellschaft, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so verändern, dass immer mehr Menschen jetzt im Stormschen Sinne eben keine Knechte sind, sondern Freie.
Das heißt auch hier wieder die Mündigkeit, der mündige Bürger, genau. Der sprichwörtliche.
Ja, ja. Oder unser Staatsziel, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, müsste man heute sagen. Ne? Mhm. Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Ist das wirklich unser Ziel? Wenn das unser Staatsziel... Das ist
ja das französische Staatsziel.
Nein, ist das europäische, kann man eigentlich sagen. Ne? Und wenn Sie das sozusagen, wenn wir das ernst nehmen und nicht nur plakativ verstehen, sondern wirklich ernst nehmen, dann müssen wir uns eigentlich sagen, ja, bei allem, was wir tun, hält es diesem Anspruch von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit statt.
Aber die eigene Wahrnehmung, zumindest wenn ich so für die deutsche Gesellschaft mal sprechen soll, ist ja, dass Hierarchien eigentlich eine sehr große Rolle spielen. Es gibt immer die Diskussion um die da oben und wir hier unten, ja. Was auch mit so einer gewissen Frustration einhergeht. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, im Unternehmen ist es wichtig, diese Hierarchien aufzubrechen. Kann das dann?
Das ist das, was aus der Historie kommt. Wir kommen natürlich aus einer hierarchischen Gesellschaft. Je weiter Sie in der Historie zurückgehen, desto stärker ist dieses Element. Und je mehr Sie nach vorne kommen in die Gegenwart, desto mehr nimmt es ab. Und diese Gespräche darüber sind eigentlich vergangenheitszugewandt. Wenn Sie in die Zukunft schauen, geht es immer um Emanzipation.
Wie weit gehen Sie denn da in der Geschichte zurück, dass es immer hierarchischer war? War es denn wirklich von Anfang an so?
Naja, also nehmen Sie doch mal die Ägypter, ne?
Mit den Sonnengöttern.
Ja, und wenn Sie zurückgehen, ich bin jetzt kein Historiker, ne? Aber das, was sozusagen mein Horizont da ist,
ja.
Dann haben Sie immer die hierarchischen Strukturen, das Matriarchat, das Patriarchat und wie Sie es nennen wollen, auch im Judentum überall, ne? Also die ganze Weltentwicklung ist ja eine emanzipative Entwicklung.
Ja.
Und Emanzipation, das hat was zu tun mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und das muss man uns immer fragen, wenn wir tätig sind, können wir dem Stück ein bisschen näher folgen, ne? Können wir ein bisschen näher daran kommen an diese Zielsetzung. Also, wie schaffen wir Freiheit zum Beispiel? Was heißt Freiheit? Da gibt es einen schönen Spruch von Jean-Jacques Rousseau. Der hat das eigentlich sehr schön formuliert. Der sagte, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Also die Rahmenbedingungen so gestalten, dass das einzelne Individuum merkt, halte mal auf mich, kommt es drauf an. Und was will ich jetzt tun? Was sind meine, sind wir wieder beim Lebensunternehmer, ne? Was sind meine Motive, was habe ich vor? Diese Fragestellung, ne? Mit der müsste eigentlich die Jugend in die Gesellschaft kommen.
Mhm.
Und nicht mit der Fragestellung, wie kann ich so werden wie der, ne?
Ja, obwohl.
Sondern was ist das für ein Vorbild, sondern was ist mein Bild?
Was ist meine Rolle?
Was ist meine Rolle? Was ist mein Bild? Und im Unternehmen genau das Gleiche, ne? Dass ich sage, ja, wir machen das hier so, weil wir das wollen, weil ich das will, weil ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen das will, wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Filiale verantwortlich bin. Und zwar aus Einsicht, nicht aus Order oder aus Anweisung, sondern aus Einsicht. Und dann sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation. Ne? Also je mehr je mehr wir diese Verhältnisse so schaffen, desto mehr Menschen werden das auch ergreifen. Das habe ich jetzt zum Beispiel erlebt in der Unternehmensentwicklung, eben über diese vielen Stadien, dass ich eben gemerkt habe, halte mal, mit Anweisung und Kontrolle, das hat seine Grenzen. Und wenn dieses Unternehmen immer größer wird, kommt es darauf an, dass immer mehr Menschen im Unternehmen selbst die Ziele finden. Also bei uns gibt es diesen Slogan, je mehr Menschen im Unternehmen eigenständig die Bedürfnisse der Kunden wahrnehmen können, desto unternehmerischer ist das Unternehmen. Und wenn Sie das übertragen auf die ganze Gesellschaft, dann können Sie sagen, je mehr Menschen in der Bundesrepublik Deutschland die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen eigenständig wahrnehmen können und auch tätig werden können, desto besser geht's der Bundesrepublik Deutschland.
Hm? Anweisung und Kontrolle ist schädlich, wenn man das jetzt auf den Staat überträgt. Ich meine, es gibt, wenn man sich so die Diskussionen der letzten Jahre oder Monate auch anschaut, ja, immer wieder Tendenzen, wo nach dem starken Staat gerufen wird, der alles Mögliche verbietet, der überall sein Auge drauf haben muss, Überwachungskameras und so weiter.
Das ist der Rückfall in die alten Zeiten sozusagen, ne? Das ist ja immer so, ne? Dass man immer, wenn man unsicher wird, dann orientiert man sich rückwärts.
Und was löst denn diese Unsicherheit aus? Was macht denn unsere Gesellschaft gerade so unsicher und so wackelig, dass sie
sind, glaube ich, zwei Dinge, dass man keine Orientierung hat, also keine Ziele, weil die Ziele machen einen sicher, ne?
Ja.
Und dass die Lebensbasis, die man braucht, aus der heraus man operiert, ne? Könnte ich mal sagen, also die Lebensbasis, dass die eben unsicher geworden ist. Also machen wir mal einen Vergleich, wenn man zurückschaut, was war in der Vergangenheit so? Die Vergangenheit war geprägt von stabilen, kontinuierlichen Arbeits...
Von welcher Vergangenheit reden wir jetzt konkret?
Also die ich erlebt habe.
50er, 60er, 70er Jahre?
Ab der 50er Jahre, ne? Also die Zeiten, wo
das
aber, es war vorher auch so zwei Generationen bei Bosch, zwei Generationen bei Krupp, ne?
Ja.
Also stabile, kontinuierliche Arbeitsbiografien. Man hat seine Anstellung gehabt, man hat seine Ausbildung gemacht und die Ausbildung hat dann dazu geführt, dass man sein ganzes Leben in dem Unternehmen tätig war und dann mit 65 als Pensionär in den Pensionärverein verabschiedet wurde mit einem warmen Händedruck und einer Urkunde. Das war, sag mal, aus dieser Idee fußt auch der ganze Bismarckische Sozialstaat. Ne, auf beständigen Berufsbiografien. Und das ist die Vergangenheit. Das können wir vergessen. Also diese Berufsbiografien, wo man die so abspielen wie früher, die sind heute nicht mehr das Normale, sondern das Besondere. Und das Normale ist inzwischen das geworden, was früher schon das Besondere war, nämlich die instabilen, brüchigen Berufsbiografien, die dazu führen, dass man nicht immer keine feste Arbeitsbeziehung hat, sondern die Freelancer zum Beispiel. Ich vermute, Sie sind auch ein Freelancer, ne?
So sieht's aus.
Ganz genau. Und das greift immer mehr um sich, ne? Und die Menschen, die sozusagen als in Selbstständigkeit tätig sind, die auch wissen, dass sie immer wieder was Neues lernen müssen und die sich nicht darauf verlassen können, dass es morgen, übermorgen so weitergeht. Ja, wo auch Pausen sind, wo man was Neues lernen muss. Das ist eigentlich die Realität heute. Also brüchige, instabile Berufsbiografien, das wollte ich damit erklärt haben. Und die lassen sich überhaupt nicht in Übereinstimmung bringen mit dem Denken des Bismarckischen Sozialstaates, der heute noch unsere sozialen Rahmenbedingungen dominiert. Das ist sozusagen ein gesellschaftliches Paradigma geworden. Mal eine hochinnovative Tat, die vorbildhaft war für die ganze Welt. Auch zu anderen Rahmenbedingungen. Nämlich, das war vor 130 Jahren und jeder weiß ja, was sich in 130 Jahren verändert hat. Und nehmen Sie gerade mal zum Beispiel, die Demografie hat sich ja dramatisch verändert. Ne? Ja. Also die ganze Art und Weise, wie man fürs Alter vorgesorgt hat damals, mit auf der Basis von beständigen Berufsbiografie und einer Lebenserwartung von 49 Jahren.
Und andererseits weniger Geburten.
War eine ganz andere Situation. Und außerdem haben damals noch Großteil der Menschen in Selbstversorgerverhältnissen gelebt. Nämlich 60% der Menschen waren in der Landwirtschaft. Aber mit diesem Denken wollen wir heute unsere gesellschaftlichen Probleme lösen. Das kann nicht gut gehen. Ne? Das kann nicht gut gehen.
Ja.
Oder da müssen wir eben umdenken, müssen sagen, ja, wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit. Wir müssen mal bereit sein, nicht nur das Bestehende so immer notwendigerweise, weil es gar nicht mehr anders geht, zu flicken. Ne? Ob das die Krankenversicherung ist, unser ganzes Sozialsystem, ne, fußt auf dem Denken des Bismarckischen Sozialstaates. Und das muss umgedacht werden. Und das heißt, die Zukunft unternehmen. Im Moment sind wir eigentlich mehr dabei, die Vergangenheit zu bewahren. Und da gibt es ja den berühmten Ausspruch von Albert Einstein, man kann die Probleme von heute nicht lösen mit den Methoden, durch die die Probleme von heute entstanden sind. Mhm. Im Moment sind wir eigentlich, wenn Sie gerade in dem Bereich gucken, immer noch geprägt von dem Denken. Das stellen wir nicht in Frage. Ne? Wer arbeitet, soll auch nicht essen. Oder dass die Gemeinschaft immer dafür da ist, den Lebensstandard zu erhalten. Das können Sie wunderbar sehen, zum Beispiel in einer neueren Gesetzgebung von einer ganz modernen Ministerin, in Anführungszeichen, von der Frau von Leyen. Ne? Das Elterngeld führt dazu, dass die einzelnen Babys, die geboren werden, unterschiedliche Elterngelder nach sich ziehen, je nachdem, wie das Einkommensniveau der Eltern ist. Es geht nicht darum, dafür zu sorgen, dass der neue Erdenbürger, dass der sozusagen seine Grundbedürfnisse versorgt werden, sondern dass dafür gesorgt wird, dass die Eltern, die den Erdenbürger zur Welt gebracht haben, dass es denen nicht schlechter geht wie vorher. Das ist Bismarcks Sozialstaatsdenke, was völlig anderes. Damit können Sie Fragen heute nicht mehr. Und da merkt man auch, wie groß diese Aufgabe ist, dieses Paradigma zu überwinden und dass das einen großen öffentlichen Diskurs braucht, einen großen gesellschaftlichen Diskurs braucht, dass das unser Bewusstsein aufnehmen kann. Ne? Und deswegen sind die Medien und auch der Herr Pritloff ganz wichtig, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ne?
Ja, das tut er auch. Sie sagen, Orientierung und Ziele fehlen. Wie kann man denn da jetzt hingehen? Ich meine, jetzt, das ist ja im Prinzip der Ruf eben nach dem sprichwörtlichen, schon fast mündigen Bürger. Wie bekommt man denn den Einzelnen dahin, diese ja vielleicht partiell sogar schon Hoffnungslosigkeit oder zumindest latente Hoffnungslosigkeit aufzugeben und sich seinen eigenen Geschicken mehr zuzuwenden? Es gibt ja häufig auch so Leute, die sagen, ach, ich sehe da jetzt überhaupt gar keine Perspektive.
Also jede Gemeinschaft.
Was kann ich denn überhaupt beeinflussen?
Ganz genau. Also jede Gemeinschaft bildet sich immer nur dadurch, dass man eine gemeinsame Idee hat. Und im Moment haben wir eben diese Ideenarmut. Kunst, Wissenschaft, Religion, die versagen auf der ganzen Linie. In der Fragestellung der, wie, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Das ist ein ganz großes Problem. Ich sag immer, halt ja viele Vorträge, sag immer, wenn der Shakespeare noch leben würde, der hätte schon längst ein Drama über Hartz IV geschrieben. Und damit meine ich, das muss auch von der Kunst, ne? Von den Kabarets, von allem, ne? So von der, im Schauspiel, in der bildenden Kunst, überall muss es ergriffen werden. Das ist ja das, was die Gesellschaft verändert. Und natürlich auch in der Wissenschaft. Ne? Es ist ganz schwierig, in der Wissenschaft die Paradigmen in Frage zu stellen.
Und, eine Politisierung und von der
Religion ganz abgesehen, die hat sich ja abgemeldet als gesellschaftlicher Innovator. Die haben sich abgemeldet und die sind gar nicht mehr sichtbar. Ne? Prüfen Sie es mal nach, was Sie da hören von denen in den öffentlichen Nachrichten und so weiter. Das war vor 40 Jahren anders. Ne? Also früher hieß es immer, weil als ich Jugendlicher war, hieß es immer, was der Landesbischof Dibelius und was der Bischof Kardinal, nee, der Kardinal Döpfner, Julius Kardinal Döpfner, so hieß er, was der dazu meint, zu der und der Frage. Ne?
Ja.
In den 50er, 60er Jahren war das ganz ausgeprägt. Heute hören sie von denen gar nichts mehr. Also,
vielleicht werden sie nur nicht gefragt.
Also ich glaube schon, dass wenn man sich heute bemerkbar macht, dass man dann auch in den Medien bemerkt wird. Mhm. Und natürlich muss was Interessantes sein, ne?
Ja, klar.
Nur wenn ich merke, dass da nicht viel kommt, dann ist auch nicht viel Widerhalt. Außerdem haben sie auch beide nach wie vor eine große Macht. Ne? Hätten sie eine große Macht.
Wie soll man denn jetzt an seine Zukunft herangehen? Also im Prinzip ist es ja jetzt erstmal die Forderung nach einer gesellschaftlichen Diskussion.
Ich würde lieber einhaken da, wo Sie vorhin das Wort Hoffnungslosigkeit gesagt haben. Und da ist mir was aufgefallen, womit ich gar nicht so gerechnet hatte, als ich zum ersten Mal so zitiert wurde und so weiter. Oder in dem ersten Interview, was ich gegeben habe über das bedingungslose Grundeinkommen, das war in der Zeitschrift Brand 1. Und da habe ich dann gefragt, die Chefredakteurin, habe ich dann gesagt, ja, wie ist das denn in ihrer Redaktion und so weiter aufgenommen worden? Und da sagte sie, ja, die Leute sagen ja, da bekommt man ja wieder Hoffnung. Mhm. Da bekommt man wieder Hoffnung. Das ist ein ganz interessanter Gesichtspunkt. Ne? Also sind wir als Gesellschaft in der Lage, Ideen, und Ideen sind ja immer Orientierung oder Lichtquellen, die die bestehende Gemengelage neu beleuchten und dadurch Fragen aufwerfen und auch Auswege sich dadurch eröffnen, dass wir uns die Frage stellen. Ne? Also die Auswege kommen nicht von allein, sondern die Auswege kommen ja dadurch, dass wir Fragen erkennen. Also das ist das Interessante in der heutigen Gesellschaft. Da ist nicht derjenige eigentlich der Wichtige, der sagt, wo es lang geht. Den ruft man zwar immer noch, Sie haben es vorhin zitiert, ne? Aber es kommt darauf an, der eigentlich die entspannenden Fragen stellt und dadurch sich Wege eröffnen, dass sich Menschen mit Fragen beschäftigen. Also der Wert eines Unternehmens könnte man dadurch definieren, dass man sagt, das Unternehmen, was die interessantesten Fragen bearbeitet. Und die ganze Gesellschaft ist natürlich die interessanteste, auch übrigens im weltweiten Maßstab. Ja, was für Fragen beschäftigen die sich? Was hinterfragen die? Hinterfragen die ihre sozialen Strukturen? Hinterfragen die zum Beispiel ihr Steuersystem? Ne? Also das sind ja die sozialen Strukturen und das Steuersystem ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit dem Unterschied, im sozialen Rahmenbedingungen fragt man, wie kommt der Einzelne zum Einkommen, damit er leben kann? Und die Steuer fragt eigentlich, wie kommt die Gemeinschaft zum Einkommen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen kann? Mhm. Das ist, wenn man es mal so anschaut, eine ziemlich gleiche Ausgangslage. Und das ist die Frage, die uns auch heute beschäftigt. Man braucht nur unter dem Gesichtspunkt mit der Brille mal die Zeitung zu lesen. Und jetzt geht es immer um die Frage. Ne? Also wie kommen die Einzelnen zu ihrem Einkommen und wie kommt die Gemeinschaft zu ihrem Einkommen?
Bevor wir dann nochmal ein bisschen genauer auf genau diese Frage auch und die Vision des Grundeinkommens kommen, würde ich auch sozusagen an dieser Stelle jetzt auch gerade nochmal auf die Visionen als solche kommen. Hier in der Reihe bei Die Gesellschaft da in der dritten Ausgabe hatte ich ein Gespräch geführt. Matthias Greffrath, Schriftsteller, ein Gespräch geführt über über Utopien, das war der Titel. Ja. Utopien, und auch mal ein bisschen nachgeforscht, zurückgegangen. Was ist denn sozusagen Utopia eigentlich gewesen? Und wenn man sich halt anschaut, was halt tatsächlich dort von Thomas Morus vor langer, langer, langer Zeit.
Auch ein Verfechter des Grundeinkommens gewesen.
Ja. Genau, sind ja da solche Elemente auch von vornherein schon enthalten gewesen. Trotzdem hat ja der Begriff Utopie so was Negatives.
Völlig zu Unrecht. Die Menschen, also ich wäre auch oft Utopist genannt, sage ich ja. Das ist eigentlich das größte Lob.
Sie haben ja Utopien.
Ja, das ist das größte Lob, was Sie mir ausdrücken können. Ne?
Mhm. Und bitte. Sie haben ja Visionen.
Ja, genau. Und
gehen Sie zum Arzt.
Ja, eben. Das war ja echt ein Lapsus von dem Herrn Schmidt. Da müsste ich heute noch dafür entschuldigen. Ne? Aber
über den aber trotzdem immer viel gekichert wird, über diesen Ausspruch.
Ja, weil er eben einem aufs Korn nimmt. Und man kichern tut man immer, wenn man mit einer Aussage nicht zurechtkommt. Also es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder heule ich drüber oder lache ich drüber. Mhm. Aber immer aus dem gleichen Grund, weil ich damit nicht zurechtkomme. Ne? Und deswegen hat er auch so seine Berühmtheit erlangt. Und aber ich sage dann immer, schauen Sie mal, alles, was Sie heute als selbstverständlich benutzen, war mal eine Utopie.
War alles mal unvorstellbar.
War alles mal unvorstellbar. Das Telefon.
Internet.
Podcasts. Fliegen. Mhm. Fliegen. Was war Fliegen für eine Utopie? Ne? Denken Sie an Icarus und Daedalus, dem Schneider von Ulm und so weiter. War alles.
65 Jahre alt werden.
Ja. Zum Beispiel. Lebenserwartung. Also was Sie sich vorstellen können, war mal eine Utopie. Und wenn es ohne Utopie hat, eine Gesellschaft keine Zukunft. Also wir müssen immer wieder die Utopien hervorbringen. Deswegen heißt es nicht, dass man die Utopien meint, 1:1 umsetzen können. Aber Utopien im Sinne von Orientierung. Also wie so ein Polarstern. Ne? Und jeder Seefahrer weiß, dass man sich an dem Polarstern nur orientieren darf. Nie direkt drauf zufahren. Ne? Erstens geht es nicht und zweitens könnte was im Weg sein. Ne? Und gerade in der sozialen Gestaltung, ob das in der Familie ist oder in den Unternehmen oder in der ganzen Gesellschaft, braucht man die Orientierung, aber die kürzeste Verbindung im Sozialen zwischen zwei Punkten ist eben nicht die Gerade, sondern der scheinbar größte Umweg ist oft die schnellste Verbindung, ne, um dahin zu kommen. Aber man braucht die Orientierung. Und dann muss man sehen, wie man das jetzt aus der Realität heraus gestaltet. Also ich drücke das immer so aus, dass ich sage, das Neue muss revolutionär gedacht werden. Auch im Unternehmen. Aber evolutionär umgesetzt werden. Also liebevoll, evolutionär im Sinne von liebevoll, die Menschen, die davon betroffen sind, erstens zu Beteiligten machen und zweitens dann es so, sie dort abholen, wo sie sind.
Und dann mitnehmen.
Und mitnehmen in unserer Gesellschaft, auch gerade in den Unternehmen, ist es oft so, dass das Zukünftige sehr, sehr lückenhaft gedacht wird, aber mit großem Aplomb, mit großer Brutalität eigentlich umgesetzt wird.
Jetzt machen wir alles neu. Erstmal da rausschmeißen.
Ja, genau. Erstmal Tabula Rasa und so, ne? Also, so wie sich dann der 5-Minuten-Manager gefällt, ne? Aber mit denen kann man nicht die Zukunft gestalten.
Revolution durch Evolution fällt mir dazu immer ein. Was ist denn jetzt die Utopie und die Vision, die sich in dem Projekt Unternehmen die Zukunft ausdrückt?
Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Daran muss man es messen.
Ja.
Also ist es, werden da Wege begangen oder wird da eine Gestaltung versucht zu geben, die dazu führt, dass der Mensch mehr Freiheit hat. Nein, anders muss man sagen, dass der Mensch einen Freiheitsraum erhält, wo er frei handeln kann. Also weil Freiheit muss man ja selbst aus sich hervorbringen. Aber ich kann einen Freiheitsraum zur Verfügung stellen. Ne?
Also was ja der Staat auch teilweise tut.
Ja, hat also nicht so das
Monopol irgendwie
Sicherheit. Nicht so, dass gar nichts da wäre. Ne? Ja. Es ist ja schon vieles, vieles erreicht. Also ich glaube, wir sind alle froh, dass wir in dieser Generation leben. Ne? Und nicht eine, zwei, drei, vier, fünf vorher. Ne? Also das haben wir ja hinter uns. Also ist vieles erreicht, aber die Frage ist, wie kann man es verändern, wie kann man es verbessern, weiterentwickeln, darum geht es ja eigentlich. Und ich bin mal auf einer Soziologentagung war an der Goethe-Universität in Frankfurt gefragt worden, warum legen Sie da so Wert auf das Grundeinkommen? Sagen Sie das mal in einem Satz. Ne? Und dann sage ich, wenn ich das in einem Satz sagen soll, dann gibt es nur eine Begründung. Dass möglichst jeder Mensch in unserer Gesellschaft Nein sagen kann. Nein sagen kann. Ne? Möglichst jeder Mensch in unserer Gesellschaft Nein sagen kann. Nämlich das Grundeinkommen gibt natürlich, sagen wir, eine Grundsicherung, wo ich dann jetzt auch mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Arbeitgeber, auch mit meiner Ehefrau oder mit meinem Ehemann oder auch mit meinen Schwiegereltern, egal mit wem, auf gleicher Augenhöhe reden kann. Und sagen, mein Grundeinkommen kann mir niemand nehmen.
Die Frage ist natürlich,
wie man
mit diesem Grundeinkommen dann auch wirklich kommt.
Naja, ja, gut. Also ich meine, das Grundeinkommen kann man leicht definieren. Das Grundeinkommen muss so hoch sein, dass man zwar bescheiden, aber menschenwürdig davon leben kann. Im Sinne Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und die Gesellschaft muss sich dann fragen, ja, wie viel ist es dann in Mark, in Euro und Cent? Also das ist eine andere Frage. Aber diese Idee muss dahinter stecken. Ne? Billige jedem Menschen, der in der Gesellschaft zur Gesellschaft gehört, dem billige ich zu, dass seine Grundbedürfnisse, dass die sichergestellt sind, und zwar von der Wiege bis der Bahre. Egal, was seine Eltern sind, was die für ein Einkommen haben, egal, ne? Also jeder, und da sind wir bei Gleichheit.
Was sind denn die Grundbedürfnisse?
Ja, dass man bescheiden, aber menschenwürdig leben kann.
Also Wohnen, Essen. Wohnen und Essen.
Ja, und auch, na, das wäre Existenzminimum. Ich spreche immer vom Kulturminimum, ne?
Ja.
Dass man auch über einen Internetanschluss verfügen kann, um ihren Podcast zu hören, und dass man auch sich eine Tageszeitung abonnieren kann und dass man auch mal die Nachbarn einladen kann und also dass man am kulturellen Geschehen teilnehmen kann.
Ja.
Bescheiden, aber menschenwürdig.
Ja.
Also nicht ins Haus und Braus, aber bescheiden, aber menschenwürdig. So, und aus dieser Grundsicherheit heraus, da können dann die Menschen tätig werden. Das heißt eigentlich, hier hast du deine Grundsicherung, jetzt zeig mal, was du kannst. Jetzt geh mal um mit deinen Talenten in der Gesellschaft. Bring dich ein in die Gesellschaft. Und das wollen die Menschen. Das wollen die Menschen. Sonst könnte es gar nicht so laufen, wie es läuft bei uns.
Das Grundeinkommen wirbt ja für sich, wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, so, damit wir ersetzen alle sozialen Zahlungen oder zumindest den Großteil durch eben eine grundlegende, für alle gleiche Zahlungen, die halt ohne Bedingungen, eben bedingungslos bereitgestellt wird und eben über das ganze Leben hinweg. Andererseits soll es sich eben finanzieren daraus, dass man das Steuersystem vereinfacht, radikal vereinfacht und den Konsum als primäre, ja, Melkkuh an der Stelle darstellt.
Mal so ganz darf ich Ihnen salopp, mal, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil Sie jetzt zwei Dinge, die unterschiedlicher Art sind, aber aufs Gleiche hinauslaufen, gleich zusammenbringen. Mhm. Also das eine ist, dass der Einzelne zu seiner Lebenssicherheit kommt, mhm, in die Zukunft gerichtet, ne? Lebenssicherheit hat und sich nicht bedroht fühlt in seinen Grundbedürfnissen. Weil immer wenn ein Mensch sich bedroht fühlt, dann handelt er suboptimal. Dann tut er seine Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Das ist eigentlich mal die eine Frage. Mhm. Die andere Frage ist, wie kommt es die Gemeinschaft für die Aufgaben, die sich gestellt hat, unter anderem zum Beispiel jedem diese Grundsicherheit zu gewähren und all die anderen Infrastrukturen, die wir benötigen, um leben zu können, weil wir eben konsumieren. Also die ganzen Infrastrukturen, die Gemeinschaft zur Verfügung stellt, und da ist Deutschland wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die sind ja nur notwendig, weil wir konsumieren, weil wir produzieren und konsumieren. Wenn wir das nicht hätten, bräuchte man keine Infrastruktur. Ne? Also die Gemeinschaft ist notwendig, um die Aufgaben zu erfüllen, die Gemeinschaft eben besser erfüllen kann wie der Einzelne. Und dafür müssen wir sie auch die Gemeinschaft auch wiederum im Einkommen versorgen. Und das ist die Idee des Steuersystems. Das hat man früher erfunden, das war mal der Zehnt. Und wo jeder sozusagen von seiner Ernte was abgegeben hat, die Selbstversorger, die von der Ernte was abgeben. Ne? Das war für die damals schon ganz schlimm, weil die Ernte ja selten gereicht hat. Mhm. Weil Hungersnot war ja eigentlich das Normale in den Jahrhunderten früher. Und, wenn man von denen dann noch ein Zehnt abgeben musste, war das schrecklich. Deswegen haben die auch ihre Ernte meistens versucht zu verstecken. Ne? Heute würde man sagen, um die Steuerbemessungsgrundlage zu verkürzen. Mhm. Das war also schon immer so gewesen, ne? Weil man das, was man selbst hervorgebracht hat als Produzent, davon wird einem was weggenommen. Und diese Idee in der Besteuerung, die haben wir heute noch, nämlich die Einkommen, Ertrags, Lohnsteuer, ist von dem, was ich sozusagen durch meinen Beitrag bekommen habe an Einkommen, Ernte, davon wird mir jetzt was weggenommen. Und das führt natürlich dazu, dass dadurch Initiative gebremst wird. Das können Sie in der ganzen Gesellschaft beobachten, das brauchen wir hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Das ist keine initiativweckende Rahmenbedingung. Inzwischen hat sich aber die Gesellschaft sozusagen von einer Selbstversorgungsgesellschaft zu einer Konsumgesellschaft. Konsumgesellschaft ist der Ausdruck eigentlich für die Tatsache der Fremdversorgung. Also man dürfte heute nicht mehr als sich die Leute selbst versorgt haben, da hat man berechtigterweise die Frage gestellt, von dem, was du für dich jetzt geerntet hast, da musst du was abgeben für die Gemeinschaft. Nämlich die Gemeinschaft brauchst du ja. Und heute muss man eigentlich die Frage stellen, beitragen sollst du so viel wie möglich. Aber die Frage ist, was entnimmst du für deinen Konsum, für dein Leben? Und von dem, was du was entnimmst, von dem, was du entnimmst, musst du auch dem Staat, der Gemeinschaft was geben, damit die auch konsumieren kann. Hm? Mhm. Also Steuer heute ist eigentlich Rücktritt vom Konsum, damit die Gemeinschaft konsumieren kann.
Das Einkommen des Staates sozusagen.
Ja, das Einkommen der Gemeinschaft. Ich versuche lieber immer den Begriff Gemeinschaft zu verwenden, obwohl mir der Staat auch immer unterschlupft.
Ja.
Dann merkt man, wie das schwer ist, das aus dem Bewusstsein zu verdrängen.
Ja.
Aber es ist immer die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft braucht ein Einkommen, damit sie die von uns gewollten Gemeinschaftsaufgaben, ne, also nicht die von irgendeiner Autorität, sondern von uns gewollten Gemeinschaftsaufgaben ausführen kann. Und dafür müssen wir Individualkonsum reduzieren, damit die Gemeinschaft konsumieren kann. Und genau das tut die Konsumsteuer.
Konsum reduzieren.
Sie tut die Verfügung über die individuelle Verfügung über die Leistung der Gesellschaft, über das Produktionsergebnis, die Wertschöpfungsleistung der Gesellschaft im Maße der Steuer. Wir nennen das heute, wie heißt das? Das heißt Staatsquote, ne? Mhm. So, und wenn wir uns das jetzt klar machen, das hat sich eben durch die Entwicklung einfach zwangsläufig hat sich das so ergeben, dass letzten Endes werden alle Steuern erst getragen, auch wenn es Vermögens-, Einkommens-, Ertrags-, egal was für Steuern sind, die werden erst getragen, wenn konsumiert wird. Die werden zwar bezahlt von den Menschen.
Wenn sie, weil das die einzige Steuer ist, die man nicht weiterreichen kann?
Nein, jede Steuer wird weitergereicht. Jede Steuer wird weitergereicht.
Außer der Konsumsteuer?
Nein, alle Steuern werden weitergereicht.
Aber ich meine, wenn ich jetzt dann final etwas konsumiere, mir irgendwie mein Produkt kaufe, dann
ja, die Steuer nicht weiter. Die Frage ist eine andere. Die Frage ist eigentlich, in der heutigen Gesellschaft müssen wir eigentlich die Frage stellen, was nimmst du in Anspruch und was hast du damit vor? Und genau dieser Frage stellt sich die Mehrwertsteuer, die sagt, du nimmst was in Anspruch, ja, wenn du damit vorhast, für andere tätig zu werden, dann kannst du die Vorsteuer abziehen.
Dann kriegst du es wieder.
Dann kriegst du eigentlich wieder. Mhm. Wenn du es damit nicht vorhast, sondern für dich in Anspruch zu nehmen, dann hast du es sozusagen bezahlt. Das ist die Idee der Konsumsteuer. Die richtet also den Blick nach vorne. Was hast du mit der Leistung vor? Die Einkommensteuer richtet eigentlich den Blick nach hinten und sagt, was hast du geleistet? Nicht, was hast du vor?
Das heißt, die Mehrwertsteuer funktioniert dadurch, dass sie sozusagen so lange eigentlich sich versteckt, bis sie dann eben wirklich bei demjenigen landet, der dann das Endprodukt tatsächlich für sich und nur für sich in Anspruch nimmt.
Nur statt versteckt würde ich sagen, nicht belastet.
Ja,
okay. Also sie stellt sozusagen das Wertschöpfungsgeschehen steuerfrei, konsequenterweise, und schlägt in dem Moment zu, wo die Wertschöpfung aus irgendeinem Grund am Ziel angekommen ist. Weil es zum Beispiel konsumiert ist oder weil der entstandene Wert untergeht.
Häufig wird aber die Mehrwertsteuer auch immer so dämonisiert, so mit dem Aspekt, so das wäre ja so ungerecht, weil wenn wir jetzt die Mehrwertsteuer erhöhen, dann muss es ja der kleine Mann bezahlen.
Ein völlig falsches Bewusstsein, das ist reine Polemik oder Beweis dafür, dass man es nicht denken kann. Ne? Die Mehrwertsteuer ist eine ganz neue Steuer, seit 1967 erst, ist die moderne Steuer der Konsumgesellschaft. Deswegen nennt man es auch Konsumsteuer. Mhm. Und ist außerdem die moderne Steuer der inzwischen entstandenen weltweiten Arbeitsteilung, nämlich der Globalisierung. Mhm. Und dass wir diese Probleme oder die Bedingungen der entstandenen hundertprozentigen Konsumgesellschaft und der entstandenen internationalen Arbeitsteilung, Globalisierung, dass wir die so schwer bewältigen können, liegt daran, dass wir es versuchen mit dem Steuersystem, was noch aus der Selbstversorgerzeit kommt.
Was ist falsch an dem Steuersystem?
An dem alten?
Ja.
Ja, das ist den Leistungsbeitrag besteuert und dadurch die Initiative reduziert. Und die Mehrwertsteuer, das ist der Charme der Mehrwertsteuer, sie lässt den Leistungsbeitrag frei. Also jeder kann nach Herzenslust dazu. Also Schwarzmarkt ist dann undenkbar. Ne? Also sie können der Steuer auch nicht ausweichen, weil in dem Moment, wo sie konsumieren, nehmen sie an der Steuer teil. Und sie tun auch immer erst dann, wenn sie konsumieren, wirklich die ganze gesellschaftliche Infrastruktur in Anspruch nehmen. Wenn sie sich entscheiden würden, dass, wenn sie auf geboren worden sind, dass sie sagen, ich lege mich nur noch flach hin, tue ein- und ausatmen und warte dann halt die 80 Jahre ab, bis ich sterbe, ne? Dann brauchen sie auch keine öffentliche Infrastruktur. Keine Gemeinschaft. Dann brauchen sie gar nichts, ne? Dann nehmen sie es überhaupt in Anspruch.
Na, ich konsumiere ja immer noch meinen.
Nein. Die Luft. Nein, ich sage ja, sie entschließen sich nur ein- und auszuatmen.
Das ist okay, schwierig.
Ja, schwierig, aber bizarrerweise kann man sich das ja mal vorstellen. Ne? Ja. Also die ganze, was die Gemeinschaft hier gestaltet, wenn man hier oben aus dem Fenster rausguckt, das liegt daran, dass wir konsumieren.
Ja, alles dieses, da. Dieses Nichtstun, das hat ja auch einen erheblichen gesellschaftlichen Malus. Also Leute, die nichts tun, Leute, die nicht arbeiten wollen. Das ist ja ein klassischer Vorwurf an das Individuum, dass man ja besonders gemein wäre zur Gemeinschaft.
Ja.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber eigentlich gar nicht so.
Na, sonst, wenn das so wäre, könnten wir gar nicht leben.
Das heißt, man
muss sich wenn die Menschen drauf aus wären, nichts zu tun, wie stellen sich dann vor, dass jetzt in dem Moment, wo wir hier sprechen, dass bei uns hier in Deutschland in 1064 Filialen die Menschen tätig sind, sind alle heute Morgen pünktlich gekommen, haben den Laden ausgemacht. Und bedienen die Kunden. Wir haben jeden Tag 1,1 Millionen Kunden hier in Deutschland. Wenn die nur drauf aus wären, nichts zu machen, ne? Das ist nicht so. Der Mensch ist nicht so.
Und auch jeden Menschen. Aber jetzt, deshalb haben wir ja keine Grundsicherung und man könnte argumentieren, das machen sie ja nur, weil sie ja Einkommen brauchen.
Naja, das würden sie trotzdem bekommen.
Im Falle des Grundeinkommens.
Nein, auch jetzt. Also Schauen Sie mal, das Einkommen, was wir, da tun Sie ein interessantes, eine interessante Steilvorlage liefern. Das ist auch Ihre Aufgabe als, als Interviewer. Also, wie ist es denn, wenn wir eingestellt werden, wo? Wir führen ein Einstellungsgespräch. Es wird mit uns eingeführt, also wechselseitig. Man wird sich einig und sagt, jawohl, das ist was. Der Personalchef sagt, der wäre was für uns. Der Bewerber sagt, das ist ein prima Unternehmen, da steige ich ein, da mache ich mit. Ne? Mhm. Und dann tut man Einkommen vereinbaren. Mhm. Wenn man das Einkommen vereinbart, dann ist immer die Frage, ja, was muss ich dem anderen bieten, damit er zu uns kommen kann? Und der Bewerber sagt, was muss ich vereinbaren, damit ich weiter meine meinen Lebensstandard sichern kann? Ne? Mhm. Da ist von Leistung überhaupt nicht die Rede. Und da an diesem Beispiel und diese Bewerbungsgespräche habe ich tausendfach geführt, ja, da wird einem immer klarer, es geht gar nicht um die Leitung. Das ist nur ein Potenzial, was man damit, wie der dann leistet, das sieht man hinterher. Ne? Und da gibt es ja viele Enttäuschungen auch. Ne? Gott sei Dank weniger, wie dass es gut läuft. Aber mit dem Einkommen tut man nicht die Arbeit bezahlen, sondern die Arbeit ermöglichen. Und das ist eigentlich das, was umgedacht werden muss.
Das heißt,
Arbeit sagt, und Einkommen muss man entkoppeln.
Schön, dass du für uns arbeiten möchtest und wir wissen, dass wir dir Geld zahlen müssen, damit du auch die Zeit hast, das zu tun.
Genau. Und wenn Sie als Freelancer jemand in Auftrag gibt, dann muss er Ihnen ein Honorar sagen, wo Sie sagen können, jawohl, mit dem Honorar kann ich mir das leisten. Aber ob das Gespräch mit dem Werner, ob das später für den Mülleimer ist oder ob das etwas ist, wo Sie vielleicht mal einen Medienpreis mit erringen, ne? Das ist noch offen, ne?
Das ist offen.
Das ist absolut offen. Aber sicher ist, dass Sie das Honorar brauchen, sonst können Sie nicht leisten, hier nach Karlsruhe zu fahren und Ihre ganze Klaviatur da mitzubringen und sich die Zeit zu nehmen, heute am einem schönen Freitag hier anzutun. Ne? Mhm. Also, und das macht sich die Gesellschaft gar nicht bewusst. Ne? Wir reden immer von der Bezahlung der Arbeit. Es ist nie die Bezahlung der Arbeit. Es ist immer die Ermöglichung der Arbeit, egal wo das ist. Und das heißt also, wir leiden unter diesem unsäglichen Paradigma der Verkoppelung von Arbeit und Einkommen. In dem Moment, wo wir das verkoppeln, entkoppeln würden sagen, und wenn wir das auch so denken würden in unseren Gemeinschaften, dann würde man nie sagen, hören Sie mal, stellen Sie sich nicht so an, Sie werden schließlich dafür bezahlt. Ne? Sondern würde man sagen, überlegen Sie mal, was macht denn das für einen Sinn? Ne? Ist es sinnvoll für uns? Und zu was für kuriosen, also man muss sagen, aberwitzigen Folgen das führt, das sieht man ja zum Beispiel an dem Kohlebergbau in den 60er Jahren. Das habe ich ja als junger Mensch miterlebt. Ne? Da haben die Bergarbeiter, die haben demonstriert für ihre Arbeitsplätze. Ja, was waren das für Arbeitsplätze? 3.500 Meter Tiefe, 38 Grad Celsius, lebensfeindliche Bedingungen, gesundheitsschädigende Bedingungen, kann man sagen. Was war das Ergebnis? Die Bergarbeiter haben ihre Gesundheit ruiniert und die Kohle, die Bodenschätze, ne? Schätze, haben wir rausgeholt und dann auf Halten vergammeln lassen, weil die Kohle unverkäuflich war. Letzten Endes doch nur, damit die das Einkommen gesichert hatten.
Anstatt einfach gleich das Einkommen zu zahlen.
Dann hätten wir wahrscheinlich heute noch die Steinkohle im Boden.
Aber dann hätten die ja nichts getan.
Und weniger Bergfläche. Ja, genau. Und das ist unser Paradigma. Aber die hätten wahrscheinlich anderes Sinnvolles getan. Und das ist wieder unser Problem unseres Arbeitsbegriffes. Der Arbeitsbegriff, der ist so deformiert, dass wir meinen, nur Arbeit, die Erwerbsarbeit, ne? Weisungsgebundene, bezahlte, sozialversicherungspflichtige Arbeit, das ist Erwerbsarbeit. Und vergessen, dass viel mehr in der Gesellschaft geleistet wird. Also 600 Milliarden Stunden werden in der Gesellschaft bezahlt geleistet und 900 Milliarden unbezahlt. Stellen Sie mal die Gesellschaft vor, ohne die unbezahlten Arbeitsstunden. Ohne die Arbeit der Eltern.
Ehrenamtliches.
22 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Warum sind Ehrenamtliche ehrenamtlich tätig? Da kann man es eigentlich am besten festmachen. Vielen Dank für das Stichwort. Ehrenamtlich tätig ist ehrenamtlich tätig, weil er erstens einen Sinn in seiner Tätigkeit sieht, es sich auch zutraut. Mhm. Und zweitens, weil er es sich leisten kann. Mhm. Also der Schreinermeister Ludwig Marquardt, der mich als 18-, 19-Jähriger trainiert hat in Konstanz, der hat sich das geleistet, dass er jeden Abend 2 Stunden mit uns auf dem Bodensee trainiert hat. Da hat er eine Freude dran gehabt. Ganz im Gegenteil, das hat ihm noch Geld gekostet. Mit seinem Auto ist er mit uns zu Regatten gefahren und alles Mögliche. Hat sich gefreut, dass wir dann Deutscher Meister geworden sind und so. Ne? Aber da hat er einen Sinn drin gesehen. Und für mich war das eine dramatische Investition. Weil von dem, was ich da erlebt habe, in dem Alter, lebe ich heute noch. Und von dem seinen weisheitsvollen Sprüchen, ne, als
Schreinermeister. Aber trotzdem ist er bezahlt worden mit Erfüllung und
genau, aber das ist die Arbeit, von der die Gesellschaft lebt. Und man müsste sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn das niemand tun würde. Die Gesellschaft läge flach auf dem Bauch. Ne? Aber dieses Paradigma Arbeit ist etwas, was gut bezahlt wird, ist eine grausame Verzerrung der Wirklichkeit und führt uns ständig in andere Dinge. Nehmen Sie ein Beispiel Opel. Ne? Also bei Opel geht es darum, dass man die Arbeitsplätze erhält. Das ist nur die Folge dieser, wie bei den Bergwerksleuten, ist die Folge dieses Paradigma von Arbeit und Einkommen. Verkoppelung von Arbeit und Einkommen. Und wenn es tatsächlich so weit kommt, dass diese Kapazität, die keiner braucht, dass die erhalten bleibt, dann wäre ich wenigstens so konsequent und würde sagen, dann denken Sie bitte an die CO2-Belastung und an die Ressourcenvergeudung, dann sollten die in Zukunft die Opels zusammenbauen und wenn sie zusammengebaut haben, wieder auseinanderbauen und dann wieder zusammenbauen und dann wieder auseinanderbauen und dann, sie lächeln jetzt, aber das heißt ja, und das ist es nämlich dann wird das die Wirtschaft zu einer beschäftigungstherapeutischen Veranstaltung. Aber die Wirtschaft hat eigentlich genau eine andere Aufgabe. Sie soll eigentlich dazu dienen, dass die Menschen von der Arbeit befreit werden, damit sie das Kulturelle, das was das Mitmenschliche pflegen können, ne? Und sich nicht
kulturelle Arbeit leisten.
Also wir müssen uns verwandeln von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft zu einer Kulturgesellschaft, von einer Arbeitsgesellschaft zu einer Kulturgesellschaft. Das ist eigentlich der. Und wenn Sie zu einer Kulturgesellschaft werden, dann müssen Sie kultivieren diesen Ruf der Französischen, der Aufklärung. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit. Man könnte dann auch sagen, was Sie dann brauchen, ist Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Mhm. Weil Grundeinkommen ist die Realisierung der Freiheitsidee. Ich sage nämlich, weil du mein Bruder bist und weil du meine Schwester bist, deswegen hast du den gleichen Anspruch auf eine Grundsicherung wie jeder in der Gesellschaft. Und das gibt dir die Gelegenheit, das vermittelt dir sozusagen die Teilhabe, um dann teilnehmen zu können. Genau das gleiche wie beim Einstellungsgespräch. Wir haben vereinbart, Sie bekommen das und das Einkommen. Am 1.7. fangen Sie an. Also jetzt habe ich diese Voraussetzung, habe ich Ihnen eine Teilhabe gewährt an unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und ab 1.7. können Sie teilnehmen. Und dann sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass so die Gesellschaft ohnehin im Wandel ist. Also so sehr sich das System oder auch die Gesellschaft selbst dagegen sträubt, indem sie an alten Modellen festhält und ihr ganzes System auf alten Erkenntnissen basiert, gibt es halt einerseits jetzt den Trend zur Konsumgesellschaft. Ja, wir haben es jetzt ausgedrückt.
Fremdversorgung und Fremd.
Die Fremdversorgung, dass man ohnehin eigentlich von dem Wirken anderer maßgeblich abhängt. Auch die ganze Bildung ist ja in zunehmendem Maße eine Spezialisierung. Wenn ich mich jetzt eine Million Jahre zurückbeame, weiß ich wirklich nicht, ob ich jetzt alle Grundlagen heranziehen könnte, um innerhalb von 20, 30 Jahren so eine brauchbar moderne Gesellschaft aufzubauen, um mich wieder zu Hause zu fühlen. Das war sicherlich vor 100 Jahren noch anders. Andererseits auch der Weg in die Kulturgesellschaft, in der man sich einfach trennt von der Arbeit als das alles bestimmende Wesen und auch dominierende Wesen, weil nur was arbeitet ist gut, nur was arbeitet hat Wert. Gerade jetzt die gesellschaftlichen Phänomene, die auftauchen mit dem Aufkommen des Internets, zeigen ja auch, und da zähle ich mich auch selber ein Stück weit dazu, dass man eben schon fast da schon hineingeboren wurde in so ein System, wo man eben nicht mehr seinen Beruf erlernt und dann danach geht, sondern dass einfach das Leben in Netzwerken schon quasi eine Selbstverständlichkeit wird. Es gibt ja da auch eine interessante Bewegung, die sich selbst irgendwie die digitale Bohème nennt und die mit diesem Arbeitsbegriff auch eher lustig umgeht und sagt, na ja, das, was wir tun, wir nennen das jetzt mal Arbeit, aber mit sehr großen Anführungsstrichen, weil eigentlich ist Arbeit immer das, was man eigentlich gar nicht tun will, weil man sich eigentlich viel mehr mit den Dingen auseinandersetzen möchte, die einerseits einen halt begeistern, also sagen wir mal die kulturelle Arbeit, die einen jetzt auch selbst erfüllt, Kunst im weiteren Sinne, einfach auch Dinge schaffen. Andererseits eben auch die Kulturarbeit, die ja in meinem eigenen Umfeld wichtig ist. Sich um die Familie kümmern, irgendwie den Kindern Bildung zu besorgen, weil man ja auch selbst irgendwann merkt, Bildung ist eigentlich das, was den Unterschied macht und wenn man einfach keine Zeit darauf verwendet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann dieser Wandel dann auch konkret vonstatten gehen? Wenn man jetzt schaut und man hat einfach Leute, die sagen, ach, wenn ich keine Arbeit habe, dann bin ich nichts wert. Wenn ich keine Arbeit habe, dann habe ich mein Einkommen nicht. Wenn ich auch auf den Staat blicke als so ein hierarchisches Monster mit unten und oben, wo kann man ansetzen? Wo kann vor allem auch der Einzelne ansetzen, um dort diesen Wandel in den Köpfen herbeizuführen?
Das ist die spannende Frage, ne? Die spannende Frage ist, also erstens bemerken wir die Veränderung. Das, was Sie jetzt so schön geschildert haben, das bemerken gar nicht so viele Menschen. Erstens bemerken wir die Veränderung und zweitens können wir dann auch entsprechend unsere Verhaltensweisen der veränderten Realität anpassen. Das war die gleiche Fragestellung, die ich als Unternehmer gehabt habe. Und es ist ja evident, dass es ein Unterschied ist. Ich habe mit einer Filiale, mit einem Laden angefangen und dann ein Unterschied, ob man 10 Läden hat oder 100 oder 500 oder 1000. Müssen sie ganz anders agieren, müssen ganz andere Rahmenbedingungen setzen. Und das ist die Frage, ob die Gesellschaft so viel Neugier in sich hat, dass sie sich den neuen Dingen auch widmen will oder ob sie damals schon so sklerotisiert ist, dass sie nur am Bestehenden festhalten will. Und das ist die Frage, ob diese Kräfte der Erneuerung im unternehmerisch-schumpeterschen Sinne, ob die in der Gesellschaft weit genug verbreitet sind. Es müssen nicht alles sein, aber es muss einmal eine kritische Anzahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern müssen sagen, ja, ich kann mir das Neue auch, also diesen neuen Ideen kann ich mich erlebend gegenüberstellen. Also da bin ich nicht Anhänger, sondern da bin ich Mitdenker. Und nur das Neue, was gedacht werden kann. Ich will ein Beispiel sagen. Das war ja epochal, als plötzlich ein Seemann, nämlich Christoph Kolumbus, vor 500 Jahren auf die Idee gekommen ist und hat gesagt, jetzt fahre ich nicht mehr nach Osten, sondern ich fahre nach Westen.
Da muss es auch irgendwo Indien geben.
Da muss ich da hinkommen. Warum konnte er das überhaupt tun? Weil er nicht nur gehört hat, dass die Erde auch rund sein könnte. Nämlich das Weltbild war damals noch, die Erde ist flach.
Sondern weil er die Kraft hat, daran zu glauben.
Sondern weil es für den eine innere Gewissheit war. Ne? Also nicht nur, das könnte ja so sein, sondern es ist eine innere Gewissheit. Das geht, das ist so. Ich kann das machen. Das ist für ihn so evident, dass der plötzlich wieder jede Erfahrung, rein aus seiner individuellen Erkenntnis heraus, die ihm so gewiss war, also ein Urunternehmer, dass er gesagt hat, so, und ich fahre jetzt, und auch wenn alle sagen, da hinten fällst du dann irgendwo in den Orkus, ich fahre jetzt nach Westen und da gibt's auch was zu entdecken. Und was hat er entdeckt? Amerika, ne? Stell dir mal vor, die Welt ohne Amerika.
War ihm zwar so nicht bewusst, aber...
Das ist ihm dabei passiert.
Entdeckt hat das.
Und so geht es auch. So, das war ja auch ein Utopist, genau genommen, ne?
Da hat er ja recht. Ich meine, hätte Amerika nicht gegeben, dann wäre er sicherlich irgendwann auch in Indien angekommen.
Ja, und in Indien angelangt, eines Tages, wenn er es durchgehalten hätte. Ja. Der Weg war weiter, als er dachte. Also, nur das, was wir denken können, oder man könnte eigentlich sagen, beim Christoph Kolumbus war das vielleicht eher ein Traum sogar, ne? Also nur das, was wir träumen können, können wir auch denken. Und nur das, was wir denken können, können wir auch wollen. Und nur das, was wir wollen, können wir auch tun. Und die Frage muss ich der Einzelne stellen. Und das müssen eben genügend Menschen der Gemeinschaft, das müssen nicht alle sein, aber genügend Menschen der Gemeinschaft müssen es sein, dann verändert sich die Gemeinschaft. Dann verändert sich die Gemeinschaft. Und man sieht ja auch an negativen Beispielen, wie wenig es braucht, um den Teig zum Treiben zu bringen. In eine unangenehme Richtung, ne? Denken Sie an Jugoslawien oder an den Nationalsozialismus und an den Kommunismus und so weiter, ne? Und mit was für dramatischen Folgen solche Irrwege dann geführt haben. Ne? Also es müssen genügend sein in der Gesellschaft, die das Neue denken können. Und dann ist es auch realisierbar. Und deswegen, wenn jetzt jemand sagt, ja, also ich finde die Idee nicht nur sympathisch, sondern sie wird für mich lebensnotwendig, ne? Also sie, ich begleite die mit einem willensdurchglühten Denken, würde ich mal sagen, ne? Willensdurchglühten Denken, das wäre sozusagen der Superlativ von Interesse, ne? Damit befeuere ich die Idee sozusagen aus mir selbst heraus, dann kann ich nur sagen, sprechen Sie es an, schauen Sie aus diesem Gesichtspunkt in die Welt, dann werden Sie plötzlich sehen, wie vieles sich lösen würde, anders angepackt werden könnte, auch wie viele neue Fragen sich dann stellen, wenn wir so als Gemeinschaft drangehen. Und dann heißt es natürlich, wo man ist, und das ist eine gute Methode, übrigens hochinteressant, fangen Sie an mit dem Grundeinkommen. Also jede lahme Veranstaltung wird dadurch hochinteressant. Die ist sozusagen gelaufen, Sie brauchen sich als Gastgeber keine Sorgen mehr machen.
Weil es einfach heftig diskutiert
wird. Und man merkt dann plötzlich, das ist überraschend dabei. Das berichten viele, die das tun. Was Menschen, die man schon lange kennt, die einem eben, wo man glaubt, sie wäre einem vertraut, was die für ein Menschenbild haben. Und dann sind wir wieder bei der Menschenbildfrage. Und das hat unursächlich mit dem Grundeinkommen was zu tun. Ne? Mhm. Das ist natürlich die Menschenbildfrage. Ja, unterstelle ich meine Mitmenschen, das wäre auch wieder etwas von Gleichheit, unterstelle ich ihm doch potenziell das Gleiche wie mir. Und dann muss man halt sich verabschieden von diesem gesellschaftlichen, von dieser gesellschaftlichen Devise oder Lebensmotto, was ja viele Menschen haben. Leider, dieses Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn man das nämlich ernst nehmen würde, dann kann das ja nur heißen, Vertrauen für mich, Kontrolle für die anderen. Und so wird auch gedacht. Deswegen wird da so viel geregelt. Die sagen alle, ja, ich brauche die Regeln nicht, aber für die anderen müssen es sein, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn man das ernst nimmt, da können Sie keine Gemeinschaft bilden. Weder eine Ehe, noch eine Arbeitsgemeinschaft. Da können Sie mal Fahrstuhl fahren, wenn Sie es ernst nehmen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Also unsere ganze Gesellschaft ist ja eigentlich völlig umgekehrt organisiert. Nämlich sie setzt Zutrauen voraus, dass der andere, ne? Also sie hatten jetzt auch das Zutrauen, dass ich pünktlich komme. Ne?
Ja.
Ich habe das auch zugetraut.
Ist auch nicht enttäuscht worden.
Ja, sehen Sie, ja. Und das ich habe auch Zutrauen heute Morgen gehabt, dass der Zug um 8.54 Uhr in Stuttgart wegfährt, mhm, und hier pünktlich ankommt. Und also unser ganzes Leben basiert auf Zutrauen. Und deswegen wäre ein anderes Lebensmotto für unsere Gesellschaft ein viel weiterführendes, nämlich das von Freiherr vom Stein, leider nicht so bekannt. Der sagte damals, das war ja Anfang des 19. Jahrhunderts, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Damit können Sie Gemeinschaft bilden. Und jetzt die Frage, wird so ein Unternehmen, jetzt gehe ich mal ganz wieder auf dem Drogeriemarkt mit über 20.000 Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, wird es regiert von Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?
Hm? Oder von wird Zutrauen.
Oder wird es von Zutrauen? Und natürlich jedem jungen Menschen, den wir auf die Kundschaft loslassen, der kann doch nur getragen sein, der kann doch nicht getragen sein von Kontrolle, der muss getragen sein von Zutrauen. Und jeder Filialleiterin, der jungen Filialleiterin, die sind 21, 22 Jahre zum Teil alt, aber auch wenn sie älter sind, die muss ja getragen sein vom Zutrauen. In all ihren Unzulänglichkeiten. Jeder von uns arbeitet ja unzulänglich. Ne? Und wenn wir mit dem Interview fertig sind, dann werden Sie sagen, puh, das hätte ich da eigentlich noch besser machen können. Und ich werde auch sagen, ja, Donnerwetter, das mit der Mehrwertsteuer, das hast du nicht richtig erklärt. Da fehlt noch was, ne, eigentlich. Ist ja immer so. Aber
besser geht immer.
Besser geht immer, genau. Alles, was wir machen, ist suboptimal. Ne? Mhm. Das muss man auch mal den Studenten erst klar machen. Ne? In diesem perfekten Elite-Denken, was wir so haben. Ne? Mhm. Also das ist, das würde die gesellschaftliche Realität verändern. Und das kann ich Ihnen nur sagen. Also was ich bemerkt habe im Unternehmen, als wir weggekommen sind von diesen, als uns das klar geworden ist, dass man Arbeit und Einkommen nicht miteinander verkoppeln kann, sondern als uns klar geworden ist im Unternehmen und das auch wirklich kultiviert haben, Einkommen ist das eine, was Sie hier leisten, ist das andere. Das eine brauchen Sie für Ihre Lebensbedürfnisse, diese Teilhabe. Das andere ist das, was wir gemeinsam miteinander draus machen, wie wir wechselseitig die Potenziale, die uns schlummern, die Fähigkeiten zur Geltung bringen. Da haben wir plötzlich eine ganz andere, nicht plötzlich, sondern nach einer gewissen Zeit spürbar anderes Klima gehabt. Anderes Verhältnis, ne?
Darum geht es, ein anderes
darum
Klima
geht's.
Zu schaffen.
Und es ist erstaunlich, ne? Das sind alles Dinge, die wir sozusagen, die gewachsen sind so vor 20 Jahren und dann Stück für Stück immer wieder neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Aber es ist heute tatsächlich so, jeder, der mich anspricht, sagt, ja, aber in Ihren Läden, die Mitarbeiter sind irgendwie anders. Das ist ein anderes Einkaufsgefühl. Wir verkaufen ja die gleiche Zahncreme und die gleiche Seife und das gleiche Waschmittel. Kriegen sie überall. Aber bei Ihnen macht es den Unterschied. Und das können Sie nicht in den Arbeitsvertrag reinschreiben. Ne? Sie können nicht in den Arbeitsvertrag reinschreiben, der Kunde muss höflich bedient werden. Ne? Sondern das muss sozusagen aus dem Herzensbedürfnis, also aus einer intrinsischen Motivation der einzelnen Menschen kommen. Der Älteren, der Jüngeren, der Frauen, der Männer.
Und wie kommen wir dann zu dieser intrinsischen Motivation des einzelnen Bürgers, um jetzt eine gesellschaftliche Veränderung auch anzuschieben?
Ja, aber das wäre sozusagen mein Rezept mit Gelingensgarantie, in Anführungszeichen, ne? Dass man anfängt zu bemerken, wo befinde ich mich auf der Know-how-Ebene, gerade in der im wechselseitigen, also in der Kommunikation, und wie komme ich auf die Know-why-Ebene. Und die Know-why-Ebene, diese Warum-Fragestellung, die ist eigentlich das, was dem Menschen entspricht. Die Know-how-Ebene hat auch ein Tier, ne? Aber die Know-why-Frage, die bleibt dem Menschen vorbehalten. Und dass man sich dann eben über das Know-why klar darüber wird, ja, warum machen wir das? Was haben wir für Ziele? Macht es auch Sinn? Ist es auch nachhaltig? Wie belasten wir? Was sind die Folgen unseres Tuns? Ne? Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt, ne, ist es recht? Also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also wie, das geschieht natürlich mehr auf einer Metaebene, aber das hat Wirkung und das kann ich Ihnen nur aus der Empirie in dem eigenen Unternehmen sagen, dass das funktioniert. Also da gebe ich Ihnen eine Gelingensgarantie drauf, dass wenn Sie das beharrlich im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung, sage ich mal, BB heißt nicht Brigitte Bardot, ne? Sondern bescheiden, beharrlich im Bemühen, im Bewusstsein der Orientierung, die man hat, und bescheiden in der Erfolgserwartung, wenn man das macht, dann hat es Früchte. Und dann verändert sich die Gesellschaft, dann verändert sich auch so ein Unternehmen.
Erwarten Sie da wirklich so eine Automatik, dass jetzt, wenn nur so lange genug darüber diskutiert wird, an allen Fronten, dass sich dann was tut? Oder ist noch mehr Aktion erforderlich?
Nein, wenn intensiv darüber gedacht wird. Das drückt sich natürlich im Diskutieren dann aus. Es muss ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden, aber nicht nur, dass eben Plattheiten verbreitet werden, sondern dass wirklich viele Menschen sich mit ihrer Seele dieser neuen Idee erlebend gegenüberstellen. Und wenn sie das nicht tun, geraten sie unter ihre Knechtschaft. So ist der Kommunismus entstanden, so ist der Nationalsozialismus entstanden. Dass die Menschen das auch klasse fanden, ne, aus irgendeiner zufälligen Situation, aber sich nicht erlebend der Sache gegenübergestellt haben, sondern gemeint haben, da kriegen sie alle Antworten, die sie selbst nicht finden. Ne? Also hier geht's letzten Endes um ein fröhliches Um- und Weiterdenken, könnte man auch sagen. Ne?
Ja, Herr Werner, ich glaube...
Wir haben unser Pulver verschossen.
Ja, ich bin mir sicher, wir könnten noch eine ganze Menge
abbrennen,
da habe ich gar keine Zweifel.
Es ist eine never-ending story.
Das denke ich auch. Aber darum ging es mir auch, hier einfach auch mal die Gedankenmodelle nochmal vorzustellen, aber auch mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, insbesondere auch mit dem Begriff der Unternehmung, sowohl der Unternehmung der Wirtschaft als auch das, was der Einzelne auch unternehmen kann und sich vielleicht auch selber mehr als Unternehmer im Rahmen seines Bürgertums versteht, ja. Und auch die Chancen dort sieht, die Sachen umzusetzen. Gerade im Diskussionsportal diegesellschafter.de, das kann man nochmal erwähnen, ist also Grundeinkommen das mit Abstand am heftigsten diskutierte Thema. Das wird sehr offensichtlich, wenn man da auf die Seite kommt, da prangt der Themenbegriff da ganz groß über allem. Und von daher findet diese Diskussion auch schon statt und ich finde es auch persönlich sehr wichtig, dass eben diese Diskussion auch weiter stattfindet. Ich bedanke mich für die Ausführungen.
Ja, vielen Dank, Herr Brittloff.
Und bedanke mich auch bei den Hörern wieder einmal für die Teilnahme bei diesem Gespräch und ich hoffe, das bleibt auch so für die künftigen Gespräche. Ja, das war's. Ausgabe Nummer 12 von Die Gesellschafter. Ich sag tschüss und bis bald.